Gut. Okay, wir hatten ja das doch recht umfangreiche Seminar letzte Woche, angefangen vom Leitertreff am Donnerstag, dann Freitag, zwei Veranstaltungen, ganzen Samstag und Sonntag hier mit Terry. Und es war eine sehr gesegnete Zeit. Und ich möchte jetzt nicht noch ein ausführliches Thema jetzt weitermachen, sonst werdet ihr dann überfüttert und könnt das nicht verarbeiten, was ihr gehört habt. Ich möchte Folgendes machen. Ich möchte heute mal anfangen, und zwar in eine Richtung zu arbeiten. Wie gehe ich damit um, was ich gehört habe? Na, es war eine Fülle von Informationen. Und wir hatten am Mittwoch zum Gebetsabend noch uns ausgetauscht, auch in den Hauskreis habe ich gehört, uns ausgetauscht, was ist für jeden Einzelnen persönlich wichtig geworden. Und es, eine Aussage war am Mittwoch, und die kann ich für mich selbst auch bestätigen, mich hat alles angesprochen. Ja, angefangen vom Leitertreff bis dahin gehen, was er jetzt hier öffentlich gesagt hat, und zwar die Stimme Gottes hören, ist eine ganz starke Grundlage, wie er das aufgebaut hat. Und dann weiter über innere Heilung, Evangelisation. Bei dem Thema innere Heilung ist er dann doch etwas abgebogen, habt ihr sicher gemerkt, und hat das Thema nicht ganz so tief verfolgt, sondern er ist dann mehr in die Richtung gegangen, die Gerechtigkeit Gottes und Identität. Weil wir haben das auch aus der Erfahrung mittlerweile gemerkt, du kannst für Geschwister beten, innere Heilung, Freisetzung, Dämonen fahren aus und innere Heilung geschieht. Und das ist nicht das Problem, weil Jesus ist immer da, um zu heilen und zu befreien. Ja, er macht das immer. Wir haben da so viele Zeugnisse erlebt, das ist echt stark. Aber der Hauptschwerpunkt liegt darauf, wie bleibe ich frei? Und ich kann mich noch erinnern, als wir dasselbe Heilungsbefreiungsseminar in Moldawien gemacht haben für die Leiter in der messianischen Gemeinde, waren ca. 25 Leute zusammen. Und dann am Sonntag, also zum Schabbat-Gottesdienst, dann kam die Frage von einer Frau, die so Seelsorge macht in der Gemeinde. Muss dazu sagen, wir hatten im Sommer, hatten wir im August den Retreat. Da waren wir mit unten und er hat viel Heilung und Befreiung geschenkt. Also Dämonen sind dort ausgefahren, Leute sind freigesetzt worden, innere Heilung, ganz, ganz viel. Und dann war das Seminar im November, 1, 2, 3 Monate später, so reichlich. So, und dann hat die Frau die Frage gestellt, warum sind doch einige, die Heilung und Freisetzung erfahren haben, wieder in ihre alten Muster teilweise zurückgefallen? Das war eine große Frage. Ich habe dann zu dem Schabbat-Gottesdienst in die Richtung gesprochen und es ging eigentlich ähnlich in dieselbe Richtung, wie Terry das gesagt hat. Das heißt, Heilung und Befreiung wirkt Gott immer. Das ist sein Dienst, der Dienst des guten Hirten, haben wir heute gesehen. Ne? Psalm 23, Jesus ist ständig dran, uns zu bearbeiten und zu befreien. Aber dann kommt unsere Eigenverantwortung und dieses große Thema Gedankenerneuerung. Dieses große Thema Gedankenerneuerung, nicht mehr gleichförmig der Welt, nicht mehr gleichförmig der alten Gedankenmuster zu leben, sondern anzufangen, durch das Wort Gottes und durch die Gebet, durch die Gemeinschaft mit Gott, die Verhaltensmuster zu verändern, die in ein neues Leben führen. Amen. Und so bleibst du frei. Sonst kommen die alten Muster immer, immer wieder durch. Und eins der Hauptschwerpunkte, wo jeder eigentlich zu tun hat, was wir seit Jahrzehnten schon bearbeiten, bei uns selbst und bei Menschen, oder Geschwistern, ist das Thema Ablehnung. Ja, jeder hat damit mehr oder weniger zu tun. Und du musst dann wirklich schauen, dass du deine Verhaltensmuster änderst. Und das geht nur mit einer gefestigten Identität in Christus, in der Liebe Gottes des Vaters. Amen. Und das hat er dann stark betont hier am Samstag. Und dieses Thema, das ist eigentlich ein Thema, was unerschöpflich ist, was man immer wieder neu braucht. Wer wir sind, was Gott sagt und nicht, was unsere Erfahrungen sind, unsere Erlebnisse. Wir müssen da komplett umdenken, sonst kommen wir aus diesen Mustern nicht raus. Ablehnung und unsere Reaktion. Das ist ein teuflischer Kreislauf. Und da wird nur gebrochen durch das Kreuz und durch das Wort Gottes, durch Gedankenveränderung. Amen. Und gefüllt mit der Liebe des Vaters. Und deswegen fand ich das sehr gut, dass er sich vom Heiligen Geist so leiten lassen hat am Samstag und diese Thematik nochmal stark vertieft hat. Amen. Und dann Evangelisation am Sonntag war auch sehr gut, wie er das ausgelegt hat aus der Begebenheit von Johannes 4 mit der Frau am Jakobsbrunnen und diese Herangehensweise, wie evangelisiere ich. Ja, aber das ist das, was du lebst, spricht die Leute an. Du kannst Evangelium weitersagen, es ist richtig, du sollst es auch tun. Aber es braucht eine Substanz. Und deswegen sind die Sünder, die Zöllner, die Huren und was weiß ich, also der Zareus, was du heute gemalt hast, die waren angezogen von Jesus, weil seine Worte mit Substanz hintersetzt waren. Da war etwas hinter diesen Worten, weil Jesus ist ja selbst das Wort Gottes, das fleischgewordene Wort Gottes. Und er hat selbst gesagt, meine Worte sind Geist und sie sind Leben. Und zu den schriftgelehrten Pharisäern hat gesagt, ihr durchforscht die Tanach und die Propheten, und um darin was zu finden, was euch Leben gibt. Aber ihr wollt nicht zu mir kommen, der ich euch das Leben gebe. Das heißt, wenn Jesus gesprochen hat, kam Leben. Und das haben die Leute gespürt. Und manchmal ist es tatsächlich so, dass die unreligiösen Menschen von draußen das viel deutlicher wahrnehmen, hier spricht jemand anders. Hier ist jemand anders und hier spricht jemand anders als wie mein gesamtes Umfeld. Das ist eine Art und Weise, wie was von dieser Person ausgeht und wie er spricht, was ich von keinem aus meinem Umfeld, von der Welt her, kenne. Und das ist das Leben des Christus, die neue Schöpfung. Darum geht's. Das geht nur, wenn du in der Liebe Gottes gegründet bist, den Menschen mit seinen Augen siehst und in Christus gegründet bist, dass du dich von der Zustimmung oder der Ablehnung von den Menschen nicht mehr beeindrucken lässt. Ich bin danach am Lernen und ich habe schon ein Stück gelernt, weder vom Beifall der Menschen noch von der Ablehnung der Menschen mich beeinflussen zu lassen. Diesen Prozess bin ich noch nicht durch. Aber das müssen wir lernen. Und Jesus war nicht menschengefällig. Jesus war dem Vater gefällig. Und Paulus sagt auch, wenn ich noch menschengefällig wäre, wäre ich kein Diener des Christus. Amen. Also Paulus hat von Jesus gelernt, und das ist das Leben des Geistes. Wenn du dich in der Liebe des Vaters, in seiner absoluten Bestätigung, ich habe während des Seminars auch eine tiefe Offenbarung vom Vater erlebt, durch das Wort, durch die Anbetung, und es geht immer tiefer. Er stützt dich, er trägt dich, er hält dich, er ist um dich. Du brauchst diese Offenbarung. Du musst da drin leben. Dann erschüttert dich nichts mehr. So wie Jesus gesagt hat zu den Menschen, auch wenn alle mich verlassen, der Vater ist alle Zeit bei mir. Bis zu dem Punkt am Kreuz, wo der Vater sich zurückgezogen hat von ihm aufgrund unserer Sünde, hat er die Ablehnung getragen. Und darum hat Jesus ja laut geschrien, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ja, aber wir müssen in dieser Sicherheit müssen wir ganz tief drin sein, Gott ist gut, er ist mein Vater. Und wenn du daran zweifelst, schau an das Kreuz. Gott liebt jeden Einzelnen mit einer Liebe, die du nicht erfassen, nicht begreifen kannst, die über dein Verständnis weit drüber hinausgeht. Amen. Auch wenn du Fehler machst, Gott ist immer da. Amen. Er liebt dich trotzdem. Amen. Und bringt dich durch seine Güte zur Umkehr. Amen. Wieder auf den richtigen Weg. Und wenn es mal doch ein bisschen länger dauert, deine Reaktion, dann züchtigt er. Steht im Hebräerbrief. Und es steht drin im Hebräerbrief, Gott züchtigt, weil er uns liebt. Wo ist ein Vater, der seine Kinder nicht züchtigt? Das heißt, ein uneheliches Kind steht dort, empfängt keine Erziehung. Darum ist Gott ein Vater aller seiner Kinder und er züchtigt auch, bringt uns auch wieder auf den Weg zu unserem Besten. Amen, wenn wir zu sehr abgeirrt sind. Müssen wir auch dankbar sein dafür. Und das ist ein Zeichen seiner Liebe. Aber so ist Gott und wir müssen mit diesem Gott leben. Amen. Das heißt Identität, das heißt gegründet sein in ihm. Mit diesem Gott täglich leben. Wie Jesus, da hat uns das Vorbild gegeben. Und deswegen war Jesus auch nicht beeindruckt, wo die Juden, zu denen er gekommen ist, um ihnen zuerst zu dienen und das Reich Gottes zu bringen. Haben ihn erst Hosianna geschrien oder gerufen, gejubelt und dann später kreuzige ihn. Jesus hat sich weder von dem Hosianna beeindrucken lassen, also tief beeindrucken lassen, noch von dem kreuzige ihn. Er ist seinen Weg gegangen. Amen. Amen. Mach dich nicht abhängig von Menschen. Menschenfurcht und Menschengefälligkeit ist Götzendienst. Und das geht nur, wenn du in dieser Identität gesichert bist und weißt, dass du gerecht gemacht worden bist und dass deine Aufgabe eigentlich darin besteht, diese Gerechtigkeit zu bewahren. Amen. Gut. Aber wie gesagt, mich hat jedes Thema angesprochen, war sehr gut in diese Richtung. Wir fangen heute mal an. Und zwar diese Fülle an Lehre, die wir schon gehört haben, jetzt mal auch auf das letzte Wochenende komprimiert bezogen, auf diese Grundthemen. Wie gehe ich damit um? Es ist eine Woche später, wie viel hast du da noch in dir drin? Wie viel hast du von dem umgesetzt? Wie viel hast du davon in deinem Herzen bewegt? Der Alltag versucht dir das wieder zu rauben. Und dagegen musst du dich wehren, sonst gehen diese guten Schätze, die du hier empfangen hast, wieder verloren. Amen. Vom Berg der Verklärung geht es immer ins Tal. Und dort begegnen dir die Schwierigkeiten. Aber Gott ist größer als mit dir auf dem Berg, aber auch mit dir im Tal. Amen. So, und wir wollen halt mal anfangen. Und zwar, wie gehe ich damit um? Wie verarbeite ich das Ganze? Und wie bringt es eine reiche Frucht in mir? Oder besser gesagt, wie möchte Gott, dass ich mit den guten Botschaften, die ich höre, mit seinem Wort, wie möchte er, dass ich damit umgehe? Und da habe ich nur zwei Verse aus dem 1. Korinther 4, Vers 1 und 2. Dort schreibt Paulus von sich selbst, und das beziehen wir aber jetzt mal genauso auf uns, weil wir sind auch Nachfolger von Christus. Und dort steht Vers 1, 1. Korinther 4, so soll man uns betrachten, also so soll man dich auch betrachten, als ein Diener des Christus. Das heißt, Kinder Gottes in Christus, in der Identität des Christus, sind in erster Linie demütige Diener. Amen. Weil die Identität in Christus besteht da drin, und so sollte er ist der wahre Sohn, und so sollten wir als Söhne in ihm, als Kinder Gottes, zuerst diese Grundhaltung haben wie er. Er kam nicht, um sich dienen zu lassen, sondern um in Demut zu dienen. So ist Dienen immer Demut, und Jesus, er war der demütigste Mensch auf der Erde. Er sagt, lernt von mir Demut. Ja? Ich habe das schon mal gesagt, Demut ist keine Frucht des Geistes. Die wächst nicht in dir, sie kriegst du nicht geschenkt, die musst du lernen. Demut, lernt von mir Demut und Sanftmut. Ne? So werde Ruhe finden für eure Seele. Aber Kinder Gottes, Söhne Gottes, Töchter des Allerhöchsten, die in ihrer Identität gegründet sind, sind Diener und Dienerinnen. Sie haben dieselbe Haltung wie der wahre Sohn Gottes, nämlich zu dienen. Nicht sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen. Gut, ne? So sollte Gemeinde eigentlich sein. Wir kommen dann irgendwann mal noch zu diesen praktischen Dingen. Aber der Grundsatz, Jesus ist der Sohn Gottes und wir sind seine Brüder und Schwestern. Wir sind Kinder Gottes und als erster Linie Diener. Weil wenn du mal in den Himmel reinschaust, beziehungsweise wenn Gott dich mal kurz entrücken würde, oder ich habe ja viele Zeugnisse gelesen, und im Himmel ist es so, dass jedes Wesen, sei es die Engel, sind ja dienstbare Geister. Sie sind zum Dienen berufen, um deinetwillen. Das heißt, Gott hat für dich bei deiner Zeugung schon einen Engel ausgewählt, der bei deiner Geburt im Kreissaal da stand und dich begleitet alle Tage deines Lebens. Amen. Es gibt da unterschiedliche Kategorien von Engel. Das ist kein Kriegsengel, so 4-5 Meter hoch, dann so muskulös und ein Schwert, Laserschwert oder was, 2 Meter lang. Und ist es nicht, sondern es ist ungefähr deine Größe oder so ein bisschen größer, je nachdem, welche Größe du hast. Aber er hat mehr menschliche Züge, aber er ist immer um dich rum und er beschützt und bewahrt dich, gerade bei dir. Ne? Hat mal den BMW mal ein bisschen ein paar Zentimeter ferngehalten von deinem Auto. Das sind so viele Zeugnisse. Genau. Und diese Dienerschaft brauchen wir. Und im Himmel ist das so, dass alle, die dort oben schon mal waren, wieder zurückgekommen sind, haben gesagt, jeder hat eine Haltung eines Dieners. Jeder ist bestrebt, seinem Nächsten dort oben im Himmel etwas Gutes zu tun, etwas Gutes zuzusagen, zuzuhören, wer bist du? Und in Höflichkeit, in Wertschätzung und Demut und Liebe miteinander umzugehen. Das ist die Grundhaltung, die im Himmel sich befindet. Auch selbst Jesus im Himmel zeigt sich manchen Manifestationen auf dem Thron, aber dann ist er unter den Menschen und dient ihnen. Und was alle, die schon oben waren, am meisten begeistert hat, wie Jesus mit den Kindern umgeht. Er liebt die Kinder unwahrscheinlich tief. Besonders die abgetrieben wurden oder frühzeitig gestorben worden, die sind in einem bestimmten Bereich im Himmel. Und er spielt dort ganz ausgelassen mit ihnen, sie mit ihm. Und er ist einfach ein Diener auch der Kinder und erfreut der Herz. Amen. So, also im Himmel ist die Grundhaltung Demut und Dienst und zu dienen. Und darum steht hier, dafür halte man uns, dafür sollte man dich betrachten und dich halten und als ein Diener des Christus. Das heißt, alle Lehre, auch die wir jetzt mal bezogen auf das letzte Wochenende hier gehört haben, hat ein Ziel, dass du wächst in Demut und Dienerschaft. Dass du lernst zu dienen. Amen. Und das kannst du nur, wenn du in deiner Identität gegründet bist. Versteht ihr? Warum dienen wir eigentlich nicht so, wie Gott es erwartet? Wie es sich für ein Kind Gottes gehört? Weil wir noch nicht hundertprozentig in unserer Identität gegründet sind. So erwarten wir immer von dem anderen. Oder wir sind blockiert in unserer Persönlichkeit, dem Nächsten zu dienen. Das hat alles was mit Identität zu tun. Und wenn wir reinschauen, kurz bevor Jesus ans Kreuz ging, was hat Jesus gemacht? Er hat den niedrigsten Platz eingenommen unter seinen Jüngern und hat die niedrigste Arbeit getan, die dem niedrigsten Sklaven des alten Orient vorbehalten war. Was war das? Füße waschen, sehr richtig. Genau. Also das war der allerletzte Sklave, der im Haushalt war, hatte die Aufgabe, allen Gästen oder den Haushaltsangehörigen, all die reinkamen, auch den anderen Sklaven, die Füße zu waschen. Weil da noch Sandalen ohne Socken, die Zeit kommt bald wieder, preis dem Herrn. Und ich mag das auch. Aber wir haben nicht so staubige Straßen, ne? wo du dann hier immer die Füße waschen musst. Ne? Da musst du ausweichen, ja. Ja. Und was hat Jesus gemacht? Er hat ihnen ein Beispiel gesetzt, dass er gekommen ist, um zu dienen. Und wisst ihr, was davor steht? Da steht, ist eigentlich gar nicht, aber es ist schon im Thema drin, ich habe es bloß nicht aufgeschrieben, steht im Johannes 11 Uhr. Und dort steht, weil Jesus wusste, woher er kam, wohin er ging und wozu er berufen war, legte er sein Obergewand ab und nahm die Schürze und die Waschschüssel und fing an, den einzelnen Jüngern die Füße zu waschen. Das ist so ein deutsches Zeichen dafür, dass du erst ein wahrer Diener sein kannst, wenn du in deiner Identität bewusst bist. Du musst genau wissen, wo komme ich her von meinem Vater im Himmel. Ich bin nicht einfach ein Zufallsprodukt, sondern Gott erkannte mich schon, bevor ich gezeugt wurde. Ich weiß genau, wo ich herkomme. Ich weiß genau, wo ich hingehe, nämlich auf dem Weg, der Jesus Christus heißt, zurück zu meinem Vater. Und ich weiß genau, wozu ich hier auf dieser Erde berufen bin. Und diese drei Dinge machen deine Identität aus. Du weißt, woher du kommst von deinem Vater. Du weißt, wohin du gehst zu deinem Vater. Und du weißt genau, wozu dich dein Vater berufen hat. Du hast eine einzigartige Berufung erhalten und die ist festgelegt, bevor du entstanden bist. Und die steht in deinem Buch der Bestimmung im Himmel geschrieben. Und du musst schauen, deiner Zeit auf der Erde musst du alles dran setzen, das heißt nach dem Reich Gottes zu trachten, nach dem Willen des Vaters, dass das, was in deinem Buch der Bestimmung geschrieben steht, was dein Vater reingeschrieben hat, für dein Leben, weil das ist das Allerbeste für dich, dass du all das auf der Erde auslebst, wozu du berufen bist. Und wenn du dich danach ausstreckst, führt er dich die Wege und er gibt dir alle Gaben und Berufung, die du brauchst. Amen. So, und das ist das, wozu wir eigentlich hier auf der Erde sind. Seinen Auftrag auszuüben. Und Jesus wusste genau, wo komme ich her, wo gehe ich hin, wozu bin ich berufen. Und dann konnte er dienen. Amen. Und hat den Jüngern ein Beispiel gesetzt. Ich denke, dass dieses Vorbild, was Jesus dort gesetzt hat, hat die Jünger stark beeindruckt. Amen. So, und wenn du in deiner Identität gegründet bist und Christus in dir Gestalt gewinnt, wenn du ein Diener bist und noch die zweite Funktion, die hier steht, das spüren die Leute draußen, weil die Welt alles andere ist wie Diener. Dort geht es mit dem Ellenbogen, wird sich da auf der Karriereleiter hochgearbeitet, alles andere wird nach unten getreten, Hauptsache ich komme nach oben. Oder man zieht sich zurück. Ich habe jetzt von dem Bruder gehört, 45% der Deutschen, also von Teenager angefangen bis zum Rentner, leidet unter mentalen Problemen. Das heißt Depression, Entmutigung und diesen Dingen. 45% der Deutschen. Und das inmitten dieses Wohlstands, wo wir jetzt in einer Zeit leben, wo der größte Wohlstand in Deutschland herrscht, den es jemals gegeben hat. Irgendwas ist da falsch. Gehen wir nach Afrika, das ist umgedreht, die haben keinen Wohlstand, aber sind fröhlich. Da gibt es kaum Depressionen. Irgendwas passt da nicht. Wie viele Jugendliche leiden unter Depressionen? In Schwerin ist die größte Psychiatrie von Mecklenburg-Vorpommern gefüllt mit jungen Leuten, Teenager und jungen Menschen, also Jungs und Mädels. Warum? Weil sie nicht wissen, woher sie kommen, wohin sie gehen und wozu sie auf dieser Erde sind. Keine Identität, hat seine Ursachen. Versteht ihr? Was es mit dir macht, wenn du nicht weißt, woher du kommst, wohin du gehst und wozu du berufen bist. Dann kommt der Feind und macht nur das, was er nur kann. Zu rauben, zu stehlen, umzubringen. Und so steigt auch die Selbstmordrate. Es gibt nur einen Ausweg, das Kreuz und durch das Kreuz zum Vater. Amen. Und das ist eine Berufung, die Gemeinde hat, diesen Personen zu dienen, die keine Identität haben. Darum gibt es diese ganzen Dinge mit Gender und so weiter. Es hat mich geschockt. Überleg mal, 45% der Deutschen haben mehr oder weniger da Probleme mit Depressionen und mentalen Problemen. Und das hat alles mit der mangelnden Identität zu tun. Amen. Da braucht es Veränderung. Also, Diener Gottes, so sollte man dich betrachten und mich als ein Diener. Das heißt, du bist hierher gekommen, heute Morgen oder überhaupt, wenn wir uns treffen, um dem Nächsten zu dienen. Und nicht nur hier, sondern auch zu Hause. Also die Leute spüren das tatsächlich, da ist was anderes. Ich kann mich erinnern, wir haben uns dieser Tage jetzt mal unterhalten, und zwar damals zur Gemeindegründung 2008, am 2005, am 8. Mai, so rum. Wir sind zu Hause angekommen nach dem Gottesdienst, Gründungsgottesdienst, kamen zu Hause an und circa um 4 ruft mich der Bürgermeister an. Und damals war diese Veranstaltung im Schloss, wo diese Frau, der Name kommt mir irgendwann, Schindler, ja, die wurde hier, war jüdische Zwangsarbeiterin, eine französische Jüdin, Und sie wurde hier von einer Hamburger Flüchtlingsfrau in der Gaststätte Gambrinus, die jetzt nicht mehr existiert, wo es hier nimmt, geht zur Feuerwehr hoch, ne? Das Eckhaus unten, war früher eine Gaststätte. Dort wurde sie hinter einem Bretterverschlag praktisch versteckt. Und diese Hamburger Frau hat die geschützt bis Kriegsende und dann, wo der Krieg vorbei war, hat die das Ganze überlebt. Also mitten in Schobau. Ja. Und diese Frau hat 60 Jahre gebraucht, sie war orthodoxe Jüdin, sag ich mal jetzt, nicht an ihre Schuhe, glaube ich. Und sie hat 60 Jahre gebraucht, um das zu verarbeiten und wollte dann nochmal zurück in diese Stadt, Schobau. Und das war genau das Wochenende, wo wir die Gemeindegründung hatten. Und so hat der Herr schon damals diese Verbindung mit dem jüdischen Volk irgendwie gebaut. Wir hatten Briefkontakt, ja, mit der Frau von Eben Ezer, die das organisiert hat. Bin ich beim Pfarrer gewesen und die haben das alles organisiert mit dem Bürgermeister. Und da waren nur die hochrangigen Leute der Stadt geladen, so eine kleine VIP-Börsenveranstaltung im grünen Saal. Und die Frau von Eben Ezer hat dann gesagt, dieses Ehepaar, wo ich Erstkontakt habe, die das mit angeschoben haben, wo sind denn die? Und da hat der Bürgermeister gesagt, nein, das sind nur die und die geladen. Und da hat die Frau gesagt, das Ehepaar muss jetzt mit hierher. Und da hat er mich nachmittags um 4 angerufen, wir waren wieder zu Hause. Und dann sind wir dort rein, da war das große Buffet und so, sind wir gar nicht vorgeklungen. Setzen uns dort an den Tisch und sitzen allein mit der Tochter von dieser Frau. Ja, du hast eine Rose. Wir haben um Vergebung gebeten und der Simon hat ihr da alten Jüdin, die da das überlebt hat, eine Rose gegeben, genau. Dann haben wir uns hingesetzt und da saß die Tochter, französische Jüdin. Wir haben dort Englisch gesprochen, das kannst du verstehen. Und die war auch, so, sag ich mal, orthodox gläubig. Und während wir uns unterhalten haben, haben wir erzählt, dass wir Gemeindegründung hatten und so, und dass wir an Jesus glauben und was sagen. Und diese Tochter von dieser Jüdin sagt zu uns, ich meine, da waren ein paar Leute drin, ihr zwei seid anders. Die hat es gespürt. Ihr seid anders. Und hat gesagt, bitte kommt nach Paris und besucht mich zu Hause. Wir haben die Einladung nicht angenommen, weil mit Französisch hängt es da bei uns. Genau. Ja, aber die hat gesagt, hier ist was anderes. Und das zeigt, dass wir waren ganz normal. Ach, genau, danke, dass du dich besser erinnerst wie ich. Ja, am Schluss, wo wir uns verabschiedet haben, weil dann irgendwann war mal zu Ende die Veranstaltung, hat diese Tochter, dieser Jüdin, hat uns gesegnet. Weißt du, die anderen, der Pfarrer und so, die standen vorne. Und die Frau hat uns gesegnet und im Frieden entlassen. Und das zum selben Tag der Gemeindegründung. Ist da der Segen vom Herrn. Amen, wir haben es das nicht gesucht. Alle Ehre sei ihm. Aber du merkst du das? Es gibt Leute, die spüren, da ist was anders. Amen. Wenn du dich für den anderen interessierst. Wir haben dann auch gefragt, wie es ihr geht und alles drumherum, von ihrer Mutter, die Geschichte und so weiter. Wenn du ein Diener bist und nicht erwartest, dass die Leute dir dienen, sondern dass du ein offenes Herz hast und Menschen zuhörst und nachfragst und einfach mal tiefer reingehst und die spüren, ob du Interesse hast an ihnen. Das ist ein Diener. Sei ein Diener und dafür sollst du gehalten werden, wie Christus. So sollte man uns oder dich und mich betrachten als Diener des Christus. Und jetzt kommt der eigentliche Sinn, wo ich eigentlich hin will, als Haushalter der Geheimnisse Gottes. Man sollte dich als Kind Gottes, als Nachfolger von Jesus Christus halten und man sollte dich so betrachten als ein Diener, das ist die erste Voraussetzung, und dann als ein Haushalter, als ein Verwalter. Und was solltest du verwalten? Die Geheimnisse der Gnade Gottes. Das heißt, du bist, ich und mit dem Diener, das würde ich jetzt mal beenden, das Thema. Und ich würde mich jetzt mal auf den Verwalter konzentrieren. Weil wir sind ja bei dieser Thematik, wie verarbeite ich das Ganze? Wie gehe ich mit dem um, was ich jetzt gehört habe? Du musst es verwalten. Amen. Du musst ein Haushalter der guten Gaben sein und es verwalten, was du gehört hast. Der Gnade, der Geheimnisse Gottes. So, und dann ist ein sehr herausfordernder Vers 2. Und der ist einerseits sehr beruhigend, total entspannend, der Vers 2. Aber auf der anderen Seite ist er sehr, sehr herausfordernd. Weil hier steht, im Übrigen wird von einem Haushalter oder Verwalter nur eins verlangt, dass er treu erfunden wird. Amen. Das heißt, wir sind Haushalter, Verwalter der Gnade, der Geheimnisse Gottes. Und Gott erwartet einfach nur ein was von uns, Treue. Nur Treue. Und wie gesagt, diese Treue der Verwalterschaft ist erstmal entspannend, wo du sagst, oh Gott, eine Sache, das werde ich mal hinkriegen. Gut, dass du nicht mehr von mir erwartest. Aber andererseits werden wir sehen, dass das eine Riesenherausforderung ist, treu zu sein in der Verwalterschaft. Und so wollen wir uns mit dem Thema jetzt anfangen zu beschäftigen, sei ein guter Verwalter. Als Kind Gottes. Verwalter kommt von dem griechischen Wort Oikonomos, daher kennst du das Wort Ökonomie, ne? Wirtschaft, Ökonomie. Es gibt auch Studiengänge, die studieren und sind dann ein Ökonom. Das heißt, sie sind dann verantwortlich in der Wirtschaft, gesetzt als Verwalter, dass die Firma gut läuft. Aber daher kommt das Wort Verwalter, Haushalter, Ökonomus. Das heißt, du bist ein Ökonomus oder ein Ökonom von Gottes Gnaden, Geheimnissen. Amen. Gott hat dich gesetzt. So. Das Wort Ökonomus kommt von dem Wort Haus und verwalten und verteilen. Also es gibt ein Haus und da gibt es etwas zu verwalten und zu verteilen. Das ist der Sinn von diesem Wort Verwalter, was du bist. So, und jetzt wollen wir uns erstmal ein paar Eigenschaften anschauen, die den Verwalter betreffen. Was sind die Eigenschaften? Was erwartet Gott von mir? Die Treue, aber daher muss ich wissen, was ich bin als Verwalter und was ich bin als Haushalter, damit ich in dem Ding treu sein kann. Sonst habe ich ja gar keine Ahnung. Okay? So, ein Verwalter ist jemand, der die Belange eines Haushaltes, eines Besitzes, eines Eigentümers verwaltet und verteilt. Er ist vom Eigentümer dazu eingesetzt und dieser vertraut ihm sein Eigentum an zur Verwaltung und zur Verteilung. Der Eigentümer überträgt dem Verwalter die Verantwortung, die Angelegenheiten seines Besitzes in seinem Interesse zu regeln. Der Eigentümer vertraut dem Verwalter. Gutes Beispiel ist Josef. Am Ende hat Potiphar nichts weiter gemacht, als sich gut gehen lassen. Da hat sich um nichts mehr gekümmert. Na, Josef war gesetzt, dort über den ganzen Haushalt, über das alles, die Knechte, alles, was da hatte, der Potiphar. Josef hat es für ihn verwaltet. Das ist ein gutes Beispiel. Und dann, wo er im Gefängnis war, ging diese ganze Geschichte weiter. Dort steht, der Kerkermeister kümmerte sich um nichts mehr, wie der Potiphar. Also überall, wo der Josef auftauchte, braucht sich der Eigentümer um nichts mehr zu kümmern. Und so solltest du eigentlich arbeiten, treu und vertrauenswürdig, dass der Eigentümer sieht, du verwaltest alles in seinem Interesse. Und so ging es im Gefängnis weiter. Josef wurde dann vom Kerkermeister gesetzt über alle Angelegenheiten im Gefängnis. Und es steht wirklich drin. Und er kümmerte sich um nichts. So, das ist Verwalterschaft. Und es geht weiter. Weil es das Eigentum des Verwalters ist, muss der Verwalter dem Eigentümer Rechenschaft ablegen über seine Arbeit. Und was erwartet der Eigentümer? Wie schon gesagt, in Vers 2, Treue. Treue kommt von dem griechischen Wort Pistos. Und das wiederum kommt vom Wort Pistis und das heißt Glaube. Also im Griechischen ist Treue und Glaube austauschbar. Ist im Deutschen nicht ganz so, sind unterschiedliche Worte. Das heißt, Treue bedeutet gleichzeitig auch Glaube. Und wenn man das Wort mal ein bisschen näher übersetzt, bedeutet Treue, weil, ja, Treue, du hast was Treues zu Hause, ne, Judith? Du hast einen treuen Hund oder Hündin. Hündin, genau. Von dem Hund erwartet man, dass er treu ist, ne? Ist immer so. So, das heißt, aber Treue jetzt von uns bedeutet, wir sind zuverlässig, vertrauenswürdig und glaubwürdig. Treue heißt Zuverlässigkeit, Vertrauenswürdigkeit und Glaubwürdigkeit. Und das Gegenteil davon, untreu, bedeutet ungläubig und man kann dir nichts anvertrauen. So, das bedeutet jetzt für uns, man sollte uns betrachten als Diener, aber Haushalter Gottes. Du bist von Gott berufen als ein Haushalter seiner Geheimnisse, als ein Haushalter seiner Gnade. Und diese Gnade Gottes, diese Geheimnisse, solltest du entsprechend des Eigentümers verwalten, das, was er dir anvertraut hat. In Treue. Und es kommt der Tag, wo er von jedem Einzelnen von uns für unsere Rechenschaft fordert, für unsere Haushalterschaft. Das heißt, du bist von Gott eingesetzt, um sein Eigentum zu verwalten, zu verteilen, erstens. Zweitens, Gott überträgt dir die Verantwortung, gibt dir aber auch alle Gaben und Fähigkeiten, die du brauchst, um die Dinge in seinem Interesse zu regeln. Gott vertraut dir. Viertens, er fordert Rechenschaft von dir über deinen Dienst als Verwalter und erwartet Treue, Zuverlässigkeit, Vertrauenswürdigkeit. Das ist auch eine Grundhaltung von Jüngerschaft. Treue, Zuverlässigkeit, Vertrauenswürdigkeit. So, da sagst du, okay, ich bin Verwalter von Geheimnissen. Dann muss ich aber, wenn ich ein Verwalter von Geheimnissen bin, muss ich wissen, welches Geheimnis ich verwalten soll. Weil ein Geheimnis muss man dann wissen, damit das Geheimnis dann irgendwann mal durch dich und mich sichtbar werden soll. Amen. Hört gut zu. Das heißt, Gottes Geheimnisse vertraut er uns an, seine Gnadengeheimnisse, dass wir sie verwalten, damit diese Gnade, die wir von ihm empfangen haben, durch uns sichtbar wird. Es geht verwalten und verteilen. Verwalten und sichtbar werden. Verwalten und verteilen. Wir fangen mal mit dem ersten an. Ich habe ja einen Lobpreis, wird ganz anders. Ich muss mal dann abweichen, was ganz anders noch gekriegt. Und da fangen wir nämlich jetzt mal hier. Ich habe schon wieder zu weit vorgegriffen. Aber wir fangen mal wirklich ganz von dem ersten Geheimnis an, was Gott den Apostel und Propheten offenbart hat, die Gnade Gottes. Und das steht im Epheser 3, ab Vers 4. Dort steht, daran könnt ihr, wenn ihr es lest, meine Einsicht in das Geheimnis des Christus erkennen. So möchte ich jetzt diese Schriftstellen mal vorlesen, weiter, was Paulus dort schreibt, damit du auch erkennst, in welches Geheimnis dir gegeben wurde, ist alles Gnade. Geheimnis kann zusammenhängen, Gnade. Gottes Gnade ist dir anvertraut. Aber es sind Geheimnisse gewesen, die vorher den Menschen verborgen gewesen sind. 4000 Jahre Menschheitsgeschichte waren diese Geheimnisse nicht offenbar. Das sollten wir mit dazu hören. So, und jetzt offenbart er das Geheimnis. Dieses Geheimnis des Christus, das in früheren Generationen, wie gesagt 4000 Jahre lang, den Menschenkindern nicht bekannt gemacht wurde, wie es jetzt seinen heiligen Aposteln und Propheten durch den Geist geoffenbart worden ist. Und sie haben es uns mitgeteilt. Und jetzt kommt das Geheimnis, dass nämlich die Heiden, also wir aus den Nationen, Miterben und mit zum Leib Gehörige und Mitteilhaber seiner Verheißung sind in Christus durch das Evangelium, dessen Diener ich geworden bin, gemäß der Gabe der Gnade Gottes, die in mir gegeben ist nach der Wirksamkeit seiner Kraft. Mir, dem Allergeringsten unter allen Heiligen, ist die Gnade gegeben worden, unter den Heiden den unausforschlichen Reichtum, Gnadenreichtum des Christus zu verkünden. Um alle darüber zu erleuchten, welches die Gemeinschaft ist, die als Geheimnis von Ewigkeiten her an Gott verborgen war, der alles erschaffen hat durch Jesus Christus. Jetzt mal soweit sind starke Offenbarungssätze von Paulus. Er offenbart uns hier ein Geheimnis, was damals absolut revolutionär war. Dass wir aus den Nationen, das ist das erste Geheimnis der Gnade und das sollten wir immer als erstes erkennen und voller Dankbarkeit betrachten, dass wir aus den Nationen in ein auserwähltes Volk hineingebracht wurden durch den Messias Jesus Christus. Wir waren fern von den Bündnissen und Verheißungen Israels. Gott hatte ein auserwähltes Volk. Er hatte sie gesetzt in ein Land, das ihm gehörte, hat ihnen alles anvertraut, ein Erbe anvertraut und hat sie als Verwalter gesetzt. Und dieses auserwählte Volk, aus ihm ist Jesus nach dem Fleisch hervorgegangen. Aber das erste Geheimnis ist, dass wir miterben. Das heißt, wir gehören zum Leib des Messias, wir gehören zum auserwählten Bundesvolk und sind Mitteilhaber der Verheißung, die Israel in dem Sinne betreffen, was den Messias betrifft, nicht das Land, in Christus. Amen. Das musst du mal dich mal reingeben. Wir sehen diese Dinge jetzt 2000 Jahre nach Christus ganz locker. Für uns ist das selbstverständlich und heute ist das ganze Ding umgedreht. Damals war es für die Juden revolutionär. Gott hat es den Aposteln und Propheten gepredigt und schaut mal an, wie lange die ersten Apostel gebraucht haben, um den Nationen das Evangelium zu bringen. Da muss es auch Verfolgung geben. So. Das heißt, es war für sie revolutionär, dass die Heiden mit in das Volk Israel gebracht werden, dass sie an demselben Gott Anteil haben wie sie, an demselben Messias wie sie Anteil haben, an demselben Geist Anteil haben, dieselben Verheißungen erhalten haben, dieselbe Sohnschaft und in den neuen Bund hineingebracht wurden. Das war für die Juden undenkbar, weil sie dachten nur, ich bin Jude, verheißenes Volk, alles andere sind die Heiden. Es gab aber Heiden, die dann durch Proselyten darauf hinzugefügt wurden, aber nicht ganze Völker. Und wir aus den Nationen wurden zu dem verheißenen Volk hinzugefügt, als ein Ganzes aus Juden und Heiden, ohne vorher Juden zu werden. Da gab es ja das Apostelkonzil, Apostelgeschichte 15, wo dann darüber beschlossen wurde, dass die Heiden auch ohne diese ganzen Dinge dazukommen. So, und das war revolutionär und das hat Gott in Christus geschaffen. Und das ist ein Geheimnis der Gnade Gottes, dass er uns aus den Nationen an den Segnungen Israel vollen Anteil gegeben hat, ohne Unterschied. So, damals war das revolutionär, für uns heute ist das, ja, was erzählst du mir jetzt, nichts Neues. Weißt du, was bei uns heute der Fall ist? Heute ist genau umgedreht. Heute haben viele Christen ein Problem, dass die Juden einen Anteil haben an der Gemeinde. Heute ist es genau umgedreht. Deswegen muss das Geheimnis neu praktiziert werden. Und es muss neu aufgerichtet werden. In der Gemeinde. Weil diese Ersatztheologie, diese teuflischen Lehren, nimmt rasant zu, auch im pfingstlich-charismatischen Bereich. Spätestens seit dem Angriff von Israel, damals Gaza und so weiter, steigt der Antisemitismus und diese Ersatztheologie auch in christlichen Kreisen rasant, besonders in Amerika. Der messianische Leiter von Bickmann, hieß er, von Berlin, hat der Roman mir erzählt, der hat vor nicht allzu langer Zeit mal gesagt, er kennt die Endzeitzeichen, dass der Messias Yeshua zurückkommt, Matthäus 24, hat das Ganze studiert. Aber er sagt, für ihn ist das deutlichste Zeichen, dass wir in der letzten Zeit leben, Folgendes. Der weltweite Antisemitismus. Sagt er, die Juden sind in keinem Land mehr sicher. Deswegen müssen sie nach Hause kommen. Das ist für ihn das deutlichste Endzeitzeichen, weil sie dann mal nach dem Messias rufen werden. So. Und was wir letztes Wochenende hier erlebt haben, Samstag und Sonntag mit den Geschwistern aus der messianischen Gemeinde, dass wir gemeinsame Seminare halten, gemeinsame Gottesdienste, ist, dass wir hier als Gemeinde dieses Geheimnis Gottes sichtbar gemacht haben. Amen. Weil viele reden davon, sind Israel-Freunde und so, aber wenn's, bei Israel ist weit weg. Da kannst du mal hinfliegen und machst eine gute Zeit und bist wieder hier. Aber wenn du mit den Leuten auskommen musst, in eine Einheit kommen und gemeinsam den Weg gehen, das ist was anderes. Amen. Da braucht es Liebe und genau diese Dienerschaft. Und da hat Gott uns gebraucht, ihnen zu dienen. Das ist so wertvoll vor ihm. Amen. Und so, durch unsere Dienstbereitschaft in dem Sinne, haben wir dieses Geheimnis Gottes sichtbar gemacht. Es geht darum, denn Vers 10, damit jetzt den Fürstentümern und Gewalten in den himmlischen Regionen durch die Gemeinde die mannigfaltige Weisheit Gottes bekannt gemacht werde. Bloß bis Vers 10. Das heißt, denn das, was wir nach außen leben, was wir teilen, diese Geheimnisse Gottes, wenn wir sie gut verwalten und in Treue damit umgehen, spricht es so eine deutliche Sprache, nicht nur zu den Menschen um uns herum, sondern Paulus sagt, das spricht zu den Fürstentümern und Gewalten in den himmlischen Regionen, dass durch die Gemeinde die mannigfaltige Weisheit Gottes bekannt gemacht werde. Amen. Gott sieht ja vom Himmel alles. Er sieht ja die geistliche und die natürliche Welt. Wir sehen die geistliche im Geist und die natürliche mit unseren Augen. Aber Gott sieht alles. Und er sieht, dass wenn wir diese Geheimnisse Gottes treu verwalten, geht noch weiter, welche Geheimnisse, aber wir fangen mal damit an, dass wir Teilhaber des neuen Bundesvolkes sind. Und alleine das stärkt deine Identität. Ich gehöre zu einem auserwählten Volk. Ich bin von Gott auserwählt als sein Eigentum. Amen. Als ein geliebtes Kind. Er hat Israel nicht erwählt, weil sie gut sind, sondern weil er es einfach liebt. Das kleinste Volk unter Nationen. So. Und du bist dort in diese ganzen Verheißungen mit eingepfropft. Amen. So, und in dem, wie wir das leben, und in dem, was wir predigen, was wir lehren, was wir sprechen, sind wir ein Zeugnis den Fürstentümern und Gewalten. In den himmlischen Regionen. Das heißt, was meinte Paulus damit? Die Fürstentümer und Gewalten sind erstmal die Engel, die zwei Drittel, die auf unserer Seite sind. Und die sehen, was Gott ja gemacht hat in einem Menschen durch Christus, ist echt ein Wunder. Die Engel freuen sich. Jedes Mal, wenn die sowas erleben, zieht es die Engel in so eine Gemeinde. Die sind in der Anbetung da. Deswegen war die Anbetung heute gut, sehr gut und letzte Woche auch stark. Das heißt, die Engel zieht es da zusammen. Sie freuen sich dran, weil das Herz Gottes offenbar geworden ist. Seine Geheimnisse waren sichtbar. Und die andere Seite ist, dass die Dämonen und die gefallenen Engel genauso das beobachten. Und sie hassen das. Sie hassen Israel und sie hassen die Gemeinde. Und sie hassen, wenn beides zusammenkommt. Wenn da ist Leben Gottes, da wird Gottes Herz sichtbar. Amen. Das heißt, wir sind beständig ein Schauspiel für die Fürstentümer und Gewalten. Bloß meine kleine Blicköffnung aus dem geistlichen Fenster. Du bist 24 Stunden beobachtet von beiden Seiten. Von Licht und Finsternis. Und wenn du treu bist in der Haushalterschaft, Verwaltung Gottes, seiner Gnadengeheimnisse, kannst du die Diener des Lichts erfreuen und die anderen fürchten sich vor dir. Oder umgedreht. Wisst ihr, dass Dämonen Angst haben vor euch? Nicht, weil du besonders heilig oder gut bist, sondern vor Christus in dir. Ein Satanist hat mal gesagt, Wenn die Christen wüssten, was in ihnen ist, würden sie anders auftreten. Mit einer anderen Identität. Weil der in dir ist, ist stärker wie der in der Welt ist. Er musste auf der Straße, auf die andere Straßenseite wechseln, bloß weil ein Christ entgegenkam. Weil er konnte das Licht in dem Bruder und der Schwester nicht aushalten. Lass dich von keinem Dämon, von keinem Dings da beeinflussen. Sie kommen immer mit Einschüchterung. Furcht ist der Türöffner der Dämonen. Wenn sie dich eingeschüchtert haben, wenn sie dich unter Furcht gesetzt haben, kommt, öffnest du die Tür und ein Geist der Furcht kommt und dann schickt der andere hinterher. Darum, habe ich schon mal gesagt, steht für jeden Tag in der Schrift 365 Mal, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Weil die vollkommene Liebe Gottes, wie das immer beim Thema, treibt jede Furcht aus. Amen. Sei diesen Mächten und Gewalten ein Schauspiel. Lebe die Gnadengeheimnisse Gottes als treuer Verwalter aus. Und dann werden sie von dir fliehen. Und du wirst Scharen im Engel um dich sammeln. Das hat er auch gesehen. Die, die treu in den Wegen Gottes gegangen sind, einfach nur treu waren. Da war nicht nur ein Engel, denn da waren Scharen um die rum. Das war ein Licht. Die sind gar nicht rangekommen. Weder die Dämonen noch die astralreisenden Hexen sind an Gemeinden rangekommen, die gebetet haben, die im Geist angebetet haben, die ständig im Gebet gestanden haben, im Wort Gottes. Da war ein Schutzwall von Engeln rings um die Gemeinde rum. Und um die Christen und um ihre Häuser. Und die waren sich das gar nicht bewusst. Sie waren einfach nur treu. Amen. Und den Treuen schickt Gott seine Legionen von Engeln. Amen. Und manche Christen hatten nicht nur einen Schutzengel. Je nachdem, wie die Berufung war, hatten die ein ganzes, manchmal zwei Reihen Schildwall um die rum. Und es gab auch schon Fälle, wo diese Engel dann gegen diese Dinger vorgegangen sind. Aber es ist eine andere Geschichte jetzt. Aber du hast es, Gott ist für, du sei einfach nur treu und Gott kümmert sich drum. Und lass dich von nichts einschüchtern. Auch nicht von Zukunftsängsten, lass dich von Menschen nicht einschüchtern, lass dich von nichts einschüchtern. Der in dir ist die Stärke, dein Vater ist für dich. Amen. Das heißt, wir sind ein Schauspiel. So, das bedeutet, wenn ich jetzt in Christus bin, ist das das Geheimnis. Es geht um das Geheimnis des Christus. Es ist diese Gnade Gottes, die er mir ermöglicht hat, nicht nur Teil seines Volkes zu sein, sondern hier steht im Messias der Juden zu sein. Und so zu sein, zum Leibgehörige. Wir gehören zum Leib des Messias. Aus Juden und aus Heiden, die an den Messias Jeschua glauben. Die sind in ihm. Amen. Ich betone es immer wieder neu, es gibt auf dieser Erde nur zwei Kategorien von Menschen, die im alten Adam unter der Herrschaft des Teufels, die denken, sie können machen, was sie wollen, sind selbst Gott und bestimmen selbst, was gut und böse ist. Solange wie sie das denken, sind sie unter der Herrschaft des Teufels. Da kommen ja alle her, wir haben alle gedacht, wir sind selbst Gott, wir bestimmen, was gut und böse ist, was richtig und falsch ist. Und wie im Epheser 2 steht, die Eigenschaft ist, die unter dem Fürsten der Luft sind, dem Satan, sie tun das, was in ihren Herzen Gedanken ist. Die machen nur das, was sie denken. Ohne einen Abgleich mit einer höheren Instanz, nämlich mit Gottes Wort. Solange wie ein Mensch das tut, ist er im alten Adam und unter einer gefallenen Schöpfung auf dem Weg in die ewige Verdammnis, hat einen Vater über sich, nämlich Satan selbst. Und gehört zum Leib des ersten Adam, der gefallenen Schöpfung. Aber durch das Kreuz, und das ist das größte Geheimnis, das wir verwalten dürfen, da kommen wir jetzt drauf, komme ich als Jude oder Heide in Christus, den jüdischen Messias. Habe jetzt Gott als Vater, lebe aber nicht mehr mir selbst. Das ist das Gute. Und das ist die Haupteigenschaft eines, der ein Christus ist. Weil das größte Geheimnis der Gnade Gottes ist das Kreuz. Amen. Und du solltest ein Verwalter des Kreuzes sein. Was bedeutet das? Dass du das, was das Kreuz wirkt, gewirkt hat und immer noch wirkt, in dir wirken lässt, um es nach außen zu verteilen, um es sichtbar zu machen. Und wir als erstes lesen wir es mal in Galater 3, Vers 28, 29, da steht, in Christus ist weder Jude noch Grieche, ist weder Jude noch Deutscher, da ist weder Knecht noch Freier, da ist weder Mann noch Frau, denn ihr seid alle einer in Christus Jesus. Amen. Das heißt, wir sind aus, das ist das große Geheimnis Gottes, dass er aus allen Nationen, aus allen Gesellschaftsschichten und auch die Geschlechter zählen nicht mehr. In Christus ist Mann und Frau gleich. Alle sind eins in Christus. Das heißt, wir alle, die wir hier in Christus sind, sind alle eins in ihm. Amen. Und wir gehören alle zu einem Leib, nämlich zu Christus. Steht hier, alle einer in Christus. Und dann steht Vers 29, wenn ihr aber dem Christus angehört, seid ihr Abrahams Same noch der Verheißung erben. Du bist in Christus ein Nachkomme Abrahams, weil Jesus war ja ein Jude in der Verheißung Abrahams, wo Abraham gesagt wurde, dein Nachkomme, der nach dir kommt, in ihm werden alle Nationen gesegnet werden. So, das heißt, du bist in Christus ein Nachkomme Abrahams und du bist ein Erbe Gottes. Amen? Durch den Glauben. Das war jetzt, für mich war das mal vor kurzem eine Offenbarung, wo ich das gelesen habe. Das hat in mir so eine starke Ermutigung, eine Identität und eine Freude und einen Segen freigesetzt, wo ich gesagt habe, ich gehöre zum verheißenen Volk. Ich bin in Abraham. All die Segnungen, die Abraham erlebt hat, all dieses Erbe gehört mir, weil ich in Christus bin. Amen. So, und es gibt heutzutage viele Christen, die jetzt die jüdischer sein wollen wie die Juden und die forschen in ihrer Ahnenforschung, ob sie irgendwie jüdisches Blut in sich haben und welchen Stamm sie abstammen. Also ob sie jüdischer Abstammung wären, ob sie dann bessere Menschen wären. So. Ja, was machst du denn damit? Wenn du wirklich jüdisches Blut in dir hast, willst du dich dann beschneiden lassen oder wie ist das und jenes? Nee, sie ziehen, es gibt echt viele Christen, die ziehen daraus ihre Identität. Wenn das so ist, dann sei gesegnet. Aber wenn es nicht so ist, bei mir ist es nicht der Fall, ich bin genauso gesegnet. Ich sage, die machen sich ein paar Gedanken und kriegen vielleicht einen Identitätskomplex, weil es dann doch nicht so ist, wie der Cherokee-Indianer, kennt ihr die? Aus Alabama. Die haben ganz klar gesagt, einer der 10 Stämme ist mit den Phöniziern, übrigens waren die Phönizier die ersten, die lässt in der Schrift, die mit ihren Strohbooten, der Schilfbooten Amerika zuerst entdeckt haben. So. Und dann haben die gesagt, die Cherokee-Indianer haben gesagt, wir sind Nachfahren der 10 Stämme, wir sind mit den Phöniziern damals vor 2700 Jahren, bei 721 vor Christus, bei der Zerstörung des Nordreiches, sind wir da in Amerika angekommen. Und wir Cherokee-Indianer, wir sind Nachfahren der 10 Stämme. Und haben wir Bluttest gemacht. Erst halt große Werbung, Bluttest gemacht, was kam raus? Ist nicht der Fall. Große Enttäuschung. Sollen sie sich zu Jesus bekehren, dann sind sie automatisch Nachkommen Abrahams. Amen. Ja, die Leute machen sich nach den Irdischen, aber Christus ist im Geist, nicht mal in dem Fleisch, im Geist. Und ich war so begeistert, ich muss mir keine Gedanken machen in meiner Ahnenforschung, ob ich jüdisches Blut in mir trage. Nee, ich habe das Blut des Messias in mir. Und wenn ich täglich das Abendmahl nehme, nehme ich das täglich in mich auf. Und Jesus war, sein Blut ist jüdisch, dem Fleisch nach und im Geist hat es mich erlöst. So, also, und ich gehöre zum Stamm Naphtali, habe ich schon immer festgelegt. Ich habe den Herrn noch gar nicht gefragt, aber er hat es mir ins Herz gelegt. Weil, guck mal, wenn ich das Alte Testament, ich bin wieder mal dabei, wird mal zum x-ten Mal von vorne angefangen. Und immer, wenn ich was lese, Städte, dann gucke ich in meine Landkarten rein, wo ich das wiederfinde. Das interessiert mich. So. Und wenn du das Stammesgebiet Naphtali, das ist mein Erbteil. Weißt du, was es ist? Galiläa. See Genezareth. Kapernaum. Dann die Berge. Mount Abel. Ne? Herrlich dort oben. Gut. Okay. Aber ich rede nach dem geistlichen Erbe. Das heißt, jeder von uns, wir haben Abraham als Vater. Wir sind gesegnet. Wir gehören zum verheißenen Volk. Amen. Das sollte auch deine Identität stärken. So, und ich schließe jetzt mit dem größten Geheimnis des Kreuzes, das wir verwalten sollen. Steht ja im 1. Korinther 2, Vers 18, steht es nochmal. 1, Vers 18. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen, uns aber, die wir gerettet werden, ist es Gottes Kraft. Amen. Das Kreuz ist ein Geheimnis. Und es ist die Kraft Gottes. Lass sie in dir wirken, dass das Geheimnis nach außen sichtbar wird. Und wie wird es sichtbar? Römer 2, Vers 29. Sondern der ist ein Jude oder ein Nachkomme Abrahams, der es innerlich ist. Seine Beschneidung geschieht am Herzen, im Geist oder durch den Geist, nicht dem Buchstaben nach. Seine Anerkennung kommt nicht von Menschen, sondern von Gott. Das heißt, das Kreuz wirksam werden lassen, sodass wir es treu verwalten, dass von Gott, dem Eigentümer, die Anerkennung kommt. Bedeutet, ich lasse das Kreuz in mir arbeiten, dass es mein Herz beschneidet. Amen. Ihr Lieben, alleine schon diesen Gedanken bringt erstmal Herausforderung, aber es bringt absolute Freiheit. Lass das Kreuz in dir schneiden. Ich bete das oft. Herr, beschneide mein Herz durch dein Kreuz. Schneide alles weg, was in meinem Herzen dir nicht gefällt, was aus der alten Natur noch da ist. Trenne es ab, setze dein Messer in mein... Ich kann das nicht selber tun. Es steht hier, dass die Beschneidung am Herzen geschieht durch den Heiligen Geist. Amen. Und das ist das Bündniszeichen des verheißenen Volkes, war die Beschneidung. Damals bei Abraham im Fleisch, aber bei uns im Geist. Und du kannst sagen, der ist ein wahrer Christ, der am Herzen beschnitten ist. Daran erkennst du einen wahren Nachfolger. Und wisst ihr was? Geistliche Einheit geht mit denen, die am Herzen beschnitten sind. Da gibt es keine Konkurrenz mehr, gibt es dies, das und jenes nicht mehr. Amen? Da ist Freiheit. Du kannst ganz normal mit dem anderen umgehen. Verwalte das Kreuz und bitte den Heiligen Geist, alles in dir abzutrennen von der alten Natur, was dir nur den Tod bringt. Sei darin ein treuer Verwalter. Gott hat dir die Verantwortung übertragen, ihn darum zu bitten. Du bist sein Eigentum. Und er wird eines Tages mal Rechenschaft von uns fordern, wie wir mit seinem größten Geheimnis, nämlich seinem Kreuz, umgegangen sind, was uns die Freiheit bringt. Amen. Und wisst ihr, wie der Geist beschneidet? Durch das Schwert des Geistes, durch das Wort. Amen. Nochmal. Der Geist beschneidet durch das Schwert des Geistes, durch das Wort Gottes. Deswegen ist es wichtig, das Wort Gottes aufzunehmen und es zu bitten, zeige mir auf, was nicht in Ordnung ist, dass ich es ihm bringe. Beschneide mein Herz durch das Kreuz, durch den Geist, durch das Wort. Amen. Und weil allein das Wort Gottes ist laut Hebräer 4, 12 in der Lage, Seele und Geist zu trennen, das Alte abzutrennen. Amen. Lass es schneiden in dir. Der Derry, und damit schließe ich jetzt, der Derry hat uns noch einen wichtigen Satz gesagt, wo er bei uns zu Hause war. eben zu diesem Thema. Und er sagte, es gibt heutzutage viele seelische Gemeinden. Ganze Denominationen, hat er heim gesagt, sind seelisch. Warum? Weil dort das Wort nicht schneidet. Weil nur das Wort Gottes trennt Seele und Geist. Und dort, wo ein Christ kein Wort Gottes mehr liest, wo das Wort Gottes nicht mehr in seiner Fülle gepredigt wird, gibt es keine Trennung mehr zwischen Seele und Geist und das Seelische übernimmt. Da sagte, die Leute sind dort lieber nett und so weiter und so fort, aber es ist alles seelisch, nicht geistlich. Und es gibt dann entsprechend auch Probleme. Aber, und das nimmt immer mehr zu, auch in unserem Land. Viele Menschen wollen das Kreuz nicht, dass es schneidet, und strömen in Gemeinden, die seelisch sind. Viele haben Zulauf, weil sie menschengefällig das Wort nicht mehr entsprechend anwenden. Das heißt, nicht mehr über das Kreuz sprechen. Dann kommen die Leute und sagen, hier geht es mir gut, hier wird meiner Seele, hier ist alles lieber nett, ich kriege auch einen Kaffee hinterher, hier geht es mir gut. Aber du wirst nicht konfrontiert. Und so gibt es keine Veränderung. Das sagt er, und das nimmt immer mehr überhand. Deswegen müssen wir zurück und den Mächten und Gewalten verkünden, was das Kreuz in meinem Herzen tut. Denn nach dem Kreuz kommt Leben, Auferstehung, das Leben des Christus. Amen. Vater, wir danken dir von ganzem Herzen. Wir danken dir für deine Treue mit uns. Vater, wir wollen dir nochmal richtig, richtig Danke sagen. Wir können es gar nicht anders ausdrücken, für deine Liebe und deine Güte, deine Menschenliebe, die du uns in Christus Jesus, deinem Sohn, erwiesen hast, Herr. Und danke, dass du es warst, Vater, der du uns aus dem Reich der Finsternis, aus diesem Machtbereich des Teufels, Herr, herausgerissen hast und versetzt hast in deinen lieben Sohn, Jesus Christus, in das Reich Gottes. Vater, wir danken dir, dass du das getan hast. Durch Buße und Glauben haben wir den Herrschaftseinfluss oder den Herrscher gewechselt. Und Vater, wir wollen es ganz bewusst heute Morgen in der Ehrfurcht vor dir nochmal unterordnen unter deine gewaltige Hand, Vater, denn das sind wir absolut sicher. Wir wollen uns demütigen vor dir und bitten dich, Herr, dass du uns weiterhin durch den Heiligen Geist Demut lehrst, Dienerschaft und was es heißt, ein treuer Verwalter zu sein, damit du alle Ehre bekommst. Und gib uns die Gnade, nicht heute noch so ein Wochenende, wo wir begeistert waren, das kurzzeitig zu tun und das flacht dann wieder ab im Alltag, sondern gib uns Treue, 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 Zuverlässigkeit und Beständigkeit. Das ist das, wonach du Ausschau hältst. Danke, Vater, für deine Gnade und öffne uns immer mehr die inneren Augen, dass wir diese wunderbaren Geheimnisse deiner Gnade erfassen, erkennen, in ihnen gegründet sind, sie leben und nach außen verteilen. Und ich bitte dich, Herr, lass dein Kreuz an meinem Herzen wirken, an der Gemeinde, und lass trenne alles ab, was aus der alten Natur noch in mir, in uns ist, damit die Freiheit der Kinder Gottes kommt.